Urs Widmer, Reise an den Rand des Universums. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Heiner Hitz.
1938 bis 1948. Kein Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt eine Autobiografie. Denn eine Autobiografie ist das letzte Buch. Hinter der Autobiografie ist nichts. Alles Material verbraucht. Kein Erinnerungsrätsel mehr. Immer näher rücken mir die Erinnerungen in ihrer puren Nüchternheit. Ich bin in der Falle des eigenen Lebens. Es ist wie bei einer Sanduhr. Der Sand, anfangs überreich im oberen Glas, rinnt unerbittlich nach unten. Und an einem Tag ist die letzte Erfindung, die in etwas Erlebtem wurzelt, erzählt. Du bist nicht tot. Das ist ein anderer Sand, in einem anderen Stundenglas. Aber du hast alle Geschichten erzählt. Außer du machst, hoffentlich rechtzeitig noch, aus deiner Not eine Tugend. Tust das Unabänderliche mit Lust und erfindest das Leben mit genau dem, was du erinnerst. Mit den Tatsachen, mit dem, was du redlich und aufrichtig dafür zu halten gewillt bist. Denn früher einmal dachte ich, dass die Fantasie nichts anderes als ein besonders gutes Gedächtnis sei. Heute glaube ich eher, dass jedes Erinnern, auch das Genaueste, ein Erfinden ist. Das tatsächliche Erinnern, auch daraus kann nur ein Roman werden. Vermutlich aber gehorche ich nur einem banalen Gesetz der Menschen. Erst träumen wir von der Zukunft, dann leben wir sie. Und am Ende, wenn diese gelebte Zukunft vergangen ist, erzählen wir sie uns noch einmal. So wurde ich gezeugt. Meine Eltern, seit 2 Jahren verheiratet, verbrachten ihre Ferien im Lötschental. Das war damals so weit weg von jeder Welt, dass sie seinen Eingang kaum fanden. Der Zug hielt zwar in Goppenstein, direkt am Ende des Lötschbergtunnels. Aber da war dann nur ein einsames Stationsgebäude, eine unter Felswände geduckte Steinburg. Und auf der anderen Talseite, vor ähnlich steilen Fluren und keinen Steinwurf entfernt, ein Haus, für das es keine Erklärung gab. Denn wer sollte hier wohnen? Zwischen Haus und Bahnhof der Bach, ein reißendes Gewässer. Ins Tal gelangten sie durch einen Stollen, der so breit wie ein Maultier war, kaum breiter und ohne Licht, nasse Wände. Allerdings sahen sie den Ausgang bereits, als sie das Höhlenloch betraten. Wie waren die Talbewohner vor dem Bau des Stollens in ihr Tal gelangt? Mit Hilfe einer Hängebrücke, die über dem gischtenden Bach hing? Auf einem heute verschwundenen Kletterpfad? Wie auch immer, hinter dem Stollen öffnete sich das Tal. Schön und grün und sonnig. An seinem Ende, fern, eine schneeglitzernde Bergwand mit einer Kerbe in ihrer Mitte, der Lötschenlücke, über der blaue Himmel strahlte. Es gab keine Straße oder nur eine, die den Maultieren gehörte, allenfalls einem Karren. In der Mitte des Tals, hinter Kippel, hörte auch der Karrenweg auf. Meine Eltern gingen hintereinander auf einem fußbreiten Saumpfad. Sie trotteten, ohne Maulesel oder gar einen Wagen, ihre prallvollen Rucksäcke auf dem Rücken durch einen Weiler nach dem anderen. Verden, Kippel, Wieler, bis sie in Blatten ankamen. Dem Ziel ihrer Sehnsucht. Es war das hinterste Dorf im Tal und roch heftig nach seinen Maultieren. Aber meine Eltern störten sich nicht daran, sondern waren entzückt von all dem Urtümlichen. Ich habe keine Ahnung, warum es sie just in dieses Blatten verschlagen hatte, das zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart keinen Unterschied machte und auf den Karten der Landestopographie nur zu finden war, wenn man mit einer Lupe danach suchte. Vielleicht durch Konrad Beck, einen Komponisten, der mit ihnen, seine Frau war auch dabei und ein passionierter Berggänger war. Das Birchhorn, das dann seine Beute wurde, ragte vor ihnen in die Höhe. Jene furchterregende Viertausender, dessen Erstbesteiger der Vater Virginia Woolfs gewesen war. Ganz so unbekannt konnte das Lötschental doch nicht gewesen sein. Wie sonst hätte Virginia Woolfs Papa es sonst gefunden? Aber noch immer riegelte der erste Schnee das Tal von der Außenwelt ab. Wer an diesem Schicksalstag in ihm drin war, blieb drin. Wer draußen war, musste auf die Schneeschmelze warten. Das war das Gesetz, gegen das es keinen Einspruch gab. Es gab kaum je einen Winter ohne einen Eingesperrten oder Ausgesetzten. Es gab sogar einen Winter ohne Pfarrer. Der hatte seinen Kollegen in Gampel besucht und war, heimwärts stürmend, langsamer als der vom Himmel strömende Schnee gewesen. Und 4 Lötschenthaler starben ohne eine letzte Ölung. 3 kleine Menschenkinder mussten bis zum Frühling auf ihre Taufe warten. Meine Eltern und die Becks mieteten sich in einem schwarz verwitterten Holzhaus ein, dem größten und schönsten des Dorfs in der Tat, in der Wohnung im 1. Stock, deren Fenster wie alle Fenster im Tal so klein waren, dass sie kaum die Köpfe hindurchstecken konnten. Unter ihnen toste der Bach, die Lonza. Die Lonza war so laut, dass sie sich anbrüllen mussten, wenn sie beim Frühstück um die Butter baten. Es war ein ununterbrochenes, unerbittliches Tosen. Meine Eltern brüllten, die Becks brüllten, aber nach ein paar Tagen hatten sie sich daran gewöhnt, brüllend nach dem Salz zu fragen oder einen Witz zu erzählen. Konrad Beck war ein Meister des Witzeerzählens. Die Einheimischen brüllten nicht. Sie hatten über viele Generationen hin eine Technik des Sprechens entwickelt, mit deren Hilfe sie besser als meine Eltern und der Rest der Welt mit dem Getöse fertig wurden, das sie gar nicht mehr hörten. Sie sprachen laut, das schon, aber vor allem fistelten sie mit hohen Kopfstimmen, die weit besser durch das Lonzatosen drangen als die Baritone meines Vaters und Connys. Auch die Frauen sprachen mit gepressten Lauten, die sie hoch oben im Kopf bildeten. Da waren die Stimmen meiner Mutter und Connys Frau beinahe schon Bässe dagegen. Weit wirkungsloser jedenfalls gegen die Lonza als die der Einheimischen. Alle im Tal trugen schwarze Gewänder und die Frauen Kopftücher. In Platten gab es keinen Menschen, der nicht schwarz war. Die Lonza, ihr Lärm, führte auch dazu, dass die beiden Paare, frisch verheiratet, sehr verliebt, in den Nächten, obwohl die Wände zwischen ihren Schlafzimmern dünne Fichtenbretter waren, keine Rücksicht aufeinander nehmen mussten. So laut wie die Lonza konnte kein Liebespaar sein. So tosten Anita und Walter im einen Zimmer, Conny und seine Frau, wie hieß sie nur, im anderen, ohne die geringste Scham und ohne einander zu hören. Selbst Anita verstand ja kaum, was Walter ihr ins Ohr brüllte. »Ich liebe dich!« Ich wurde aber nicht in diesen Nächten gezeugt, da waren sich meine Eltern später sicher, sondern an einem einsamen Nachmittag, an dem der bergwilde Conny sich mit seiner Frau, Tildi, auf den Weg aufs Hockenhorn oder den Petersgrat gemacht hatte. Und meine Eltern, mein Vater stieg auf keine Berge, meine Mutter war an jenem Tag gerne mit ihm solidarisch, zuerst ein bisschen durch die hellen Wiesen bummelten und sich dann, wieder im Haus, mit einer wortlosen Selbstverständlichkeit aufs Bett legten und sich küssten. Jetzt konnte mein Vater so laut brüllen, wie er wollte. Kein Conny, keine Annie, ich glaube, sie hieß Annie, weit und breit. Denn wenn die Lonza auch tatsächlich alle anderen Geräusche zunichte machte, so hörte mein Vater doch sich. Und damit hörten ihn in seiner Vorstellung alle. Anita, ich weiß nicht, ob sie laut war oder still. Am Abend kamen Conny und Annie strahlend vor Glück zurück. Sie hatten nur auf die Lötschenlücke gewollt, ein Spaziergang für sie, waren aber hinter der Favler Alp in einem Arfenwäldchen stecken geblieben und hatten dort den halben Tag verbracht. Und meine Mutter kochte Spaghetti, die, wie manches andere inzwischen, aus der fernen Welt ins Tal gebracht und in einem Laden, über dessen Tür Handlung stand, verkauft wurden. Billiger, nicht teurer als im Unterland, sonst hätte sie sich keiner der Lötschenthaler leisten können. Zwar kamen sie inzwischen auch nicht mehr um die Geldwirtschaft herum, aber eigentlich war ihnen ein Tauschhandel der alten Art immer noch lieber. Sie wussten sehr genau, was ein Korb voll Kartoffeln wert war, einen großen Krug Milch oder 2 Ballen Butter. Die Handlung war auch das Postamt, und mein Vater der Einzige, der regelmäßig Post erhielt. So regelmäßig, wie es die Maultiere eben zuließen, denen der Postsack in Goppenstein oben auf das gepackt wurde, was sie eigentlich transportierten: Schaufeln, Sensenklingen, Spaghetti. Auch die Zeitung, die Nationalzeitung aus Basel, kam mit einer Woche Verspätung. Das Lötschental wurde auch für mich der Ort, in dem ich meine Sommer verbrachte.